In ihrem Körper sammelt sich im Laufe des Lebens viel Müll an. Dabei meine ich nicht nur überschüssiges Körperfett, sondern die schädlichen Substanzen, die wir aufnehmen. Minderwertige Nahrung, Drogen und allerlei Medikamente, obwohl wir gar nicht krank sind. Sie sind schnell verfügbar, machen Spaß, putschen auf, machen gesellig, sind oft billig, industriell herstellbar, senken die Hemmschwelle und steigern die Leistungsfähigkeit. Sie sind einfach wunderbar und kaschieren all unsere Schwächen. Aber indem sie dies machen, machen sie nichts anderes, als dass sie täuschen. Sie täuschen eine Welt vor, die es nicht gibt. So täuschen wir andere Menschen und vor allem täuschen wir uns selbst. Man ist kein lustiger, interessanter oder beherrschter Mensch, wenn man diese Eigenschaften nur durch Hilfsmittel abrufen kann. Man ist kein leistungsfähiger oder kreativer Mensch, wenn man dafür auf Nikotin, Koffein oder Kokain angewiesen ist, und man ist auch kein unabhängiger, eigenständiger Mensch, wenn man dies alles nur konsumiert, um mit anderen etwas gemeinsam zu haben. Vielmehr ist man so nichts weiter als ein schwacher Idiot, ein Mitläufer und Mitsäufer. Man lebt auch nicht gesund, wenn man sich industriellen Fertigmüll hinter die Kiemen schiebt, um dadurch schneller und effizienter leben zu können. Das Einzige, was dadurch schneller und effizienter vonstatten geht, ist der Untergang der eigenen Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Je mehr man sich auf äußere Mittel verlässt, desto abhängiger wird man auch. Denn Abhängigkeit fördert Abhängigkeit. Ein großes Problem beim Umgang mit unserem Körper besteht in unserer Kurzsichtigkeit. Wir sehen nur die kurzfristigen Auswirkungen und verdrängen die langfristigen Entwicklungen. Aber nur wenn wir lernen, unseren Blick auf diese zu wenden, werden wir verstehen, was unserem Körper schadet und was ihm hilft. Primär sollten Sie langfristig denken. Fragen Sie sich stets, was sind die langfristigen Konsequenzen meines Konsumverhaltens? Wie würden sich mein Befinden, Aussehen, meine Leistungsfähigkeit und Gesundheit entwickeln, wenn dieses Konsumverhalten zur Norm wird? Okay, werden Sie sagen, aber ein paar Mal werden ja nicht schaden. Ich aber frage Sie, wenn Ihnen etwas generell Schaden zufügt, warum sollten Sie es dann im Einzelfall akzeptieren? Um abschalten zu können? Um mal richtig Spaß haben zu können? Um dem grauen Alltag entfliehen zu können? Ja, natürlich, warum nicht? Aber ist dies wirklich eine Legitimation, um den eigenen Körper zuzumüllen? Vielmehr ist es nichts weiter als eine Art der Verdrängung. Wenn wir abschalten wollen, zur Abwechslung mal Spaß haben und entfliehen wollen, dann sagt uns dies nichts anderes, als dass wir mit vielen Aspekten unseres Lebens momentan nicht zufrieden sind. Anstatt sie jedoch zu ändern, akzeptieren wir sie und verdrängen sie, indem wir sie uns kurzfristig schön rauchen, saufen, schlucken oder fressen. Da kurzfristiges jedoch nicht lange währt, machen wir es immer und immer wieder, bis es zur Gewohnheit, zur Sucht verkommt, uns vollständig beherrscht und unseren Körper nachhaltig schädigt, jegliche Entwicklung schon im Keime erstickt und schlussendlich das Leben zerstört, das es versüßen sollte. Dieser Weg ist Müll. Gehen Sie ihn nicht. Verändern Sie Ihr Leben so, dass Sie es nicht mehr zu verdrängen brauchen. Leben Sie gesund. Erkennen Sie die langfristigen Konsequenzen Ihres kurzfristigen Handelns. Bringen Sie den Müll raus und lassen Sie ihn auch draußen. Körperhygiene ist nicht nur von außen Pflicht. Wir sollten aber auch differenzieren. Nicht alles ist für jeden schlecht. Ein starker, gesunder Körper verträgt ohne Probleme den ein oder anderen Genuss, wenn er nicht zur Routine wird und zur Stärkung, Erforschung oder Entspannung beiträgt. Strikte Askese ist alles andere als spielerisch und nichts als Zwang, der den Schweinehund gegen uns aufbringt. Genuss ohne Abhängigkeit ist nicht nur möglich, sondern auch erfüllend. Doch Hand auf die Leber. Schaffen Sie das, lieber Zuhörer? Können Sie all Ihre Stimulanzien auch von hier auf jetzt entbehren? Für Tage, Wochen oder gar Monate? Falls ja, sind Sie frei. Falls nein, sollten Sie etwas ändern. Bei allen niederen Dingen sollten wir stets die Fäden in der Hand halten und nicht umgekehrt. Auch sollten wir uns regelmäßig vor Augen führen, dass viele dieser Stimulanzien Fraßgifte sind. Peitschenhiebe, die unseren Körper aufschrecken und aufschreien lassen. An diesem Schock berauschen wir uns und genießen es, dass unser Körper endlich mal wieder ein Lebenszeichen von sich gibt und verdrängen, dass er danach umso zerschundener am Boden liegt. In diesem Moment des Hochgefühls spüren Sie einen Bruchteil von dem Potenzial an Lebensgefühl, das sich Ihnen eröffnen wird, wenn Sie Körper und Geist zusammenschweißen und Ihre innere Kraft entfesseln. Wenn Sie das derart genießen, wäre es nicht wunderbar, wenn Sie all diese Energie, diese Kraft, Konzentration und Agilität, diese Lebendigkeit und die Gelassenheit, dieses starke Selbstbewusstsein, die Selbsttranszendenz und noch viel mehr auch ohne Stimulanzien erleben könnten? Was glauben Sie, warum äußere Stimulanzien überhaupt in unserem Körper wirken können? Weil wir bereits Rezeptoren für körpereigene Stoffe haben, die denen der Stimulanzien ähneln. Vergleichbare Effekte vermag unser Körper selbst zu produzieren. Er hat genug körpereigene Drogen im Apothekenschrank der Botenstoffe. Fragen Sie mal Dr. Josef Zehentbauer oder lesen Sie sein Buch über körpereigene Drogen. Millionen Menschen versuchen, ihre Psyche und ihr Gehirn durch Psychodrogen oder Psychopharmaka zu beeinflussen, nehmen stimulierende Mittel, angstlösende oder bewusstseinserweiternde Drogen, Antidepressiva, Nikotin, Cannabis und Alkohol, Schmerz- und Schlaftabletten. In aufwendigen Forschungsarbeiten beschäftigt man sich seit langem mit der Frage, wie all diese Psychodrogen im menschlichen Gehirn wirken. Dabei stellte man fest, dass das menschliche Gehirn eigene Psychodrogen herstellt, beispielsweise schmerzstillende, morphinähnliche Stoffe, Endorphine oder angstlösende, valiumähnliche Substanzen. Das jüngst entstandene Wissen um die körpereigenen endogenen Drogen ist eine Revolution in der Medizin. Nahezu alle körpereigenen Botenstoffe wurden in den Laboratorien der Pharmaindustrie auf der Suche nach immer neuen und wirksameren Medikamenten als Nebenbefunde entdeckt. Diese Entdeckungen könnten aber bald zum Schaden der Pharmaindustrie gereichen, da der Mensch in der Lage ist, alle wichtigen Drogen selbstständig in seinem Körper herzustellen und letztendlich auf die Zufuhr exogener Drogen, also auf Medikamente oder auf Rauschdrogen, verzichten kann. Der Mensch ist sein eigener Drogenproduzent. Er muss nur wieder lernen, wie er bedarfs- und wunschgerecht seine körpereigenen Drogen stimulieren kann. Die Palette von körpereigenen Drogen umfasst antriebssteigernde, antidepressive, schmerzstillende, beruhigende, anxiolytische, sexuell anregende, psychedelische, schläfrig machende oder euphorisierende Drogen. Nachgewiesen sind sogar die immunabwehrsteigernde oder herzstärkende körpereigene Drogen. Kaum jemand weiß über sein eigenes Rauschpotenzial. Über das, was Hypnose, Placebo-Effekt, Glaube, Hoffnung, Wille und Verzweiflung alles aus uns herauskitzeln können. Lieber Zuhörer, sind Sie sich bewusst, dass Sie Ihre Apotheke immer dabei haben, Sie quasi selbst sind? Nun müssen Sie nur noch lernen, sie zu steuern. Lernen, Konzentration, Heilung, Stärke, Überwindung und weitere nützliche Prozesse gezielt zu aktivieren. Wie das funktioniert? Wir sind bereits mittendrin. Der erste und wichtigste Schritt ist, wieder zum Apotheker zu werden und nicht bloß Konsument zu sein. Das schaffen Sie, indem Sie genau das machen, worum es in diesem Hörbuch geht: die Verkörperung des Geistes und die Steuerung der Triebe. Leider gibt es kaum Literatur zu diesem Thema. Keine Freigeistige, die nicht mit esoterischem Geschwurbel durchzogen wäre. Unsere Gesellschaft befasst sich nur geringfügig damit. Auch die Pharmaindustrie macht keine Forschungsgelder locker. Komisch. Dabei will sie uns doch heilen. So wie alle Ärzte, Therapeuten und Krankenhäuser. Sie wollen doch eigentlich nur unser Bestes. Leider halten sie unser Geld für das Beste. Lieber Zuhörer, geben Sie nie die Verantwortung über Ihre Gesundheit ab. Andere Menschen beraten und behandeln nur. Sie müssen damit leben. Schlussendlich tragen Sie die Konsequenzen und allein Sie sollten entscheiden. Ich habe einige angeraten Operationen nicht durchführen lassen, und mir geht es blendend. Von der aufgerissenen Faszie oder eingerissenen Bauchwand bis hin zum durchgerissenen Muskel. Der Körper hat gelernt, damit umzugehen bzw. es wieder so repariert, dass ich wunderbar damit leben und trainieren kann. Irgendwann bin ich nicht einmal mehr zum Arzt gegangen. Der letzte Besuch ist einige Jahre her. Man darf sich meine Krankenkasse als eine glückliche Krankenkasse vorstellen. In meiner Jugend wurde mir eine beidseitige Hüftdysplasie diagnostiziert. Ich hatte Schmerzen. Der Onkel Doc meinte, das würde nicht besser werden. Krafttraining sei Gift. Ich solle mich einer Tripelosteotomie unterziehen lassen und bräuchte mit 30 eine neue Hüfte. Bei dieser OP werden einem die Hüftpfannen rausgebrochen und in einem anderen Winkel wieder festgeschraubt. Das hätte mich für einige Jahre flachgelegt. Ich hatte damals schon einen Dickschädel und dachte mir, die beste Operation ist die, die vermieden werden kann. Bedankte mich für den Rat, verließ die Arztpraxis und setzte auf meine eigene, damals noch kleine, aber bereits gefestigte Körperweisheit: Widerstand ist die bessere Medizin. Ich ließ die Dauerläufe weg, konzentrierte mich noch mehr auf schweres Krafttraining, denn hohe Widerstände stärken nicht nur die Muskulatur und Sehnen, sondern auch Knochen, Gelenke, Bänder, und war einige Zeit später schmerzfrei. Bis heute. Und ich bin über 30. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin kein Gegner der Medizin. Ich schätze und respektiere sie. Statt sie zu überlasten und unsere Selbstheilungskraft zu schwächen, sollten wir sie uns jedoch aufsparen für wichtige Fälle, wie Herzinfarkte, Verkehrsunfälle und Brust-OPs. Wir Deutschen sind Operationsweltmeister. Der Durchschnittsdeutsche geht 18 Mal pro Jahr zum Arzt. Unfassbar. Tragisch. Kein Land hat dies Hörbuch mehr nötig als Deutschland, das völlig den Bezug zum Körper verloren hat und sich seinen Wehwehchen hilflos ausgeliefert glaubt. Die meisten Medikamente, Therapien und Behandlungen sind vermeidbar. Sie heilen nicht wirklich. Sie geben dem verkopften Menschen nur den Glauben an Heilung, der eigene Heilungsmechanismen aktiviert, weil er selbst nicht mehr dazu fähig ist. Das Team Mensch wird mit fast allem fertig, nur nicht mit einem Selbstbild, in dem es sich als schwach, verletzlich und hilflos glaubt. Wer sich als unmündigen, zur Selbstheilung unfähigen Patienten sieht, der wird ohne Ärzte und Medikamente auch zu keiner Heilung fähig sein. Wie mächtig der Glaube ist, zeigen sogenannte Placebo-Operationen. Bei diesen werden Patienten scheinbar operiert, tatsächlich aber nur oberflächlich aufgeschnitten und wieder zugenäht. Das lindert ihre Probleme fast ebenso, wie es bei der wirklich operierten Vergleichsgruppe der Fall ist, zum Beispiel bei Kniebeschwerden. Der Glaube vermag Schmerzen zu lindern, Gewebe zu heilen und Schädliches abzubauen. Er ist ein starker Fleisch- und beindurchdringender Befehl, der im ganzen Körper wirksam wird. Es gibt viel versprechende Literatur zum Placebo-Effekt. Wer sich dem Thema kritisch nähern möchte, findet bei Howard Spiro und seinem Buch Placebo – Hoffnung, Heilung, Arzt-Patienten-Beziehung – eine fundierte Grundlage. Sein Fazit, das ihn selbst überraschte: Viele in der Schulmedizin eingesetzten Verfahren sind nicht besser als Placebos oder haben eine placeboartige Wirkung. Das heißt, Kraft ihrer symbolischen Bedeutung lindern sie Schmerz, Angst oder andere ungute Empfindungen oder verbessern die Wirksamkeit eines anderen Mittels oder Verfahrens. Der Placebo-Effekt wird von der Pharmaindustrie und medizinischen Kreisen in den Schatten gestellt. Schließlich könnte nichts geschäftsschädigender sein als sich selbst heilende Menschen und die Erkenntnis, dass die meisten Therapien vor allem deswegen wirken, weil der Patient daran glaubt. Es sind meist die Menschen, die uns am meisten helfen wollen, mit dafür verantwortlich, dass wir verlernen, uns selbst zu helfen. Indem wir unsere Gesundheit in fremde Hände legen, entfremden wir uns von unserer Fähigkeit dazu. Hilflosigkeit fördert Hilflosigkeit. In ernsten Fällen kann diese Entfremdung zum Tod führen. Der Mediziner Bernard Laun beschreibt in seinem Buch »The Lost Art of Healing« einen solchen Fall, bei dem er selbst Zeuge war. Es geht um eine Frau mit geringgradiger Herzinsuffizienz, die bei ihrem behandelnden Arzt, Dr. Levine, einen bekannten Bostoner Herzspezialisten, wie schon so oft in der Sprechstunde war. Nur an diesem Tag war er in Anwesenheit einiger Studenten. Er verkündete ihnen: »Diese Frau hat TS« und verließ den Raum. Den weiteren Gang der Entwicklung möchte ich direkt aus Launs Buch zitieren. Kaum war Dr. Levine aus der Tür, veränderte sich das Betragen von Mrs. S. Sie wirkte ängstlich und rang nach Luft. In ihren Lungen, die wenige Minuten zuvor noch ganz frei gewesen waren, war jetzt feuchtes Knistern zu hören. Ich fragte Mrs. S. nach dem Grund für ihre plötzliche Aufregung. Sie antwortete, Dr. Levine habe gesagt, sie habe TS, und ihres Wissens nach bedeutete dies terminale Situation, also den Endzustand. Tatsächlich steht TS für eine Trikospidalstenose, was nichts anderes bedeutet als eine chronische Deformation der Herzklappe. Doch die Patientin glaubte an etwas anderes, und das führte dazu, dass sie noch am gleichen Tag an Herzversagen starb. Bis auf den heutigen Tag lässt mich die Erinnerung an dieses tragische Geschehen erzittern, wenn ich daran denke, welche Macht die Worte eines Arztes haben können, beendet Lown seine Betrachtung. Man fühlt sich an die Werte Norman Cousins erinnert, die dieser in seinem Buch Anatomy of an Illness, as perceived by the patient, formuliert. Aus dem Mund eines Arztes können Worte Tore öffnen oder zuschlagen. Sie können den Weg zur Genesung freimachen oder aber den kranken Menschen in Angst, Abhängigkeit oder Rebellion versetzen. Die richtigen Worte können einem kranken Menschen Kraft geben, seinen Lebenswillen mobilisieren und heroischen Reaktionen den Boden bereiten. Die falschen Worte dagegen können ihn in Verzweiflung stürzen. Lieber Zuhörer, Sie selbst sind der wichtigste Heiler in Ihrem Leben. Sie sind Patient, Arzt und Apotheker in einer Person und fast immer haben Sie bereits alles, was Sie für ein starkes und gesundes Leben benötigen, bei sich, in sich. Ihre Fähigkeit zu glauben, den Körper und seine Kraft. Erkennen Sie das und lernen Sie, diese Fähigkeiten zu fördern. Auch für alltägliche Probleme wie Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Lethargie liegt die Lösung in Ihnen selbst, in den Botenstoffen. Sie sind eine mächtige Kommunikationsebene im Team Mensch. Schalten Sie sich doch mal ein und reden Sie ein Wörtchen mit. Doch Schritt für Schritt. Vorerst gilt es, Ordnung zu schaffen, den Körper zu entmüllen und die Verhältnisse zu klären. Auch in der Ernährung. Sie wirkt sich direkt auf den Körper aus. Wie gut etwas ist, hängt auch davon ab, wer es ist. Zucker ist nur für den schlecht, der ihn nicht verbrennt. Dann macht er Fett, überlastet die Bauchspeicheldrüse, fördert Krebs und vieles mehr. Vergleichbares gilt für die Kohlenhydrate in Mehlprodukten, Kartoffeln und Hülsenfrüchten, wobei viele davon wiederum wertvolle Nährstoffe liefern. Im Schlechten steckt also auch Gutes. Es sei denn, es handelt sich um leere Kalorien, die einfach nur Energie liefern, aber sonst keine lebenswichtigen Nährstoffe. Vor allem finden sich leere Kalorien in Zucker- und Weißmehlprodukten und die muss man sich leisten können. Nicht finanziell, denn diese Mastmittel, die den Gaumen befriedigen, aber nicht den Körper, sind billig. Man muss sie sich vom Stoffwechsel her leisten können. Nur wenn hier ein Feuer lodert und der Mensch nicht nur in, sondern mit seinem Körper lebt, schwitzt und strebt, dann wird er auch diese überschüssige Energie verbrennen, statt an der Schlacke zu ersticken. Ebenso sollten wir darauf achten, möglichst naturbelassene Nahrung zu uns zu nehmen. Unser Körper ist nicht auf Chemie eingestellt. Er kennt nur Biologie. Seine Gene sind aus der Steinzeit. All die Zutaten aus dem Labor liegen nicht in seiner Natur. Kurzfristig mögen sie keinen Schaden anrichten, langfristig sind sie problematisch. Chemisch gehärtete Fette, wie wir sie in vielen Lebensmitteln finden, zum Beispiel in Margarine, Gebäck, Frittierfett und Chips, steigern nachweislich die Krebswahrscheinlichkeit. Der moderne Körper hat bereits Probleme mit dem Überangebot an natürlichen Fetten. Warum sollten wir ihn zusätzlich mit chemisch veränderten Fetten überlasten, auf die er gar nicht eingestellt ist? Vergleichbares gilt für all die Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und Farbstoffe aus der Fabrik. Dabei ist die Vorratskammer von Mutter Natur prall gefüllt. Achten Sie auf möglichst naturbelassene Nahrung und lassen Sie alles im Supermarkt liegen, das aus künstlichen Zutaten zusammengepuzzelt wurde. Bio ist ebenfalls anzuraten, auch wenn die Herstellungsprozesse nicht ganz transparent sind. Dennoch ist es von enormer Bedeutung, ob Fische mit Fischmehlpellets und Antibiotika vollgestopft sind, ob sie naturnah gezüchtet werden oder vielleicht sogar aus einem heimischen Gewässer stammen. Es ist von Bedeutung, ob Rinder mit billigem Mastmittel großgezogen oder mit Gras gefüttert werden. Sie weisen dann verschiedene Fettsäureprofile auf. An das vom Gras gefütterten Rind sind wir angepasst. Es stärkt unseren Körper und seine Gesundheit. Das andere kommt in natürlichem Fleisch gar nicht vor und macht langfristig krank, weil unser Körper nicht damit zurechtkommt, wie ein Benziner mit Diesel. Diesel an sich ist ebenso wenig schlecht wie all die Lebensmittel in unseren Supermärkten. Es passt nur nicht zu unserem Motor. Und wir sollten lernen, möglichst reinen, uns angemessenen Treibstoff zu tanken, damit er nicht auf halber Strecke den Geist aufgibt oder dauernd in die Werkstatt muss. Ebenso gilt das für alle anderen tierischen Produkte. Was die Tiere gefressen haben, die wir essen, das essen auch wir. Wir sehen es nicht, aber industriell hergestellte Tierprodukte sind Medikamente und billige Mastmittel in Form von Steaks, Filets, Milch und Eiern, auf die unser Körper nicht eingestellt ist. Sie bringen unseren Stoffwechsel durcheinander, stören die Verdauung, machen fett und krank. Vorsicht auch bei ausländischen Tierprodukten. In Europa ist der Einsatz von Hormonen bei der Tierproduktion verboten, in vielen anderen Ländern nicht. Aus diesen Ländern wandert aber viel auf unseren Teller. Und Hormone sind mächtig. Unabhängig davon, ob wir sie spritzen oder essen, selbst wenn sie nur in unseren Abwässern und Gewässern schwimmen, einmal im Kreislauf der Natur wird sich vieles davon auch wieder beim Menschen zurückmelden und seinen Körper belasten. Das gilt ebenso für Pestizide, Fungizide, Schwermetalle und Arzneimittelrückstände. Kritisch zu beäugen sind auch die Plastikverpackungen mit ihren Weichmachern, in die fast all unser Essen eingeschweißt ist. Wer sich in das Thema einliest, sich über Produktionsmethoden informiert, sowie mit Forschern und Ärzten spricht, der wird mit ganz anderen Augen durch die Räumlichkeiten des örtlichen Lebensmittelhandlangers gehen. Lassen Sie es lieber, sonst werden Sie fast gar nichts mehr essen. Merken Sie sich jedoch, kaufen Sie möglichst naturbelassene Lebensmittel, Mittel zum Leben, die auch mal gelebt haben und auch noch daran erinnern. Achten Sie auf Herkunft und Herstellungsprozess. Kaufen Sie möglichst beim Produzenten Ihres Vertrauens, Produkte aus Ihrer Umgebung und geben Sie lieber etwas mehr Geld aus, bevor Sie Müll in sich hineinstopfen. Viele Gifte, die wir über die Nahrung aufnehmen, sammeln sich in unserem Körpergewebe. Wer abnimmt oder gar fastet, wird überrascht sein, wie viel Giftstoffe der Körper gespeichert hat. Wie ein schmelzender Gletscher gibt die Fettschicht nach und nach den ganzen Müll ab, der sich im Laufe der Zeit darin angesammelt hat. Als Personal Trainer kenne ich das gut von meinen Klienten und mir. Die Leber arbeitet hart, wie nach einem durchzechten Wochenende. Einem wird übel, die Zähne werden pelzig, die Zunge verfärbt sich, man wird launig und fängt aus allen Poren dermaßen stark zu stinken an, dass sich beim Joggen im Park die Leute nach einem umdrehen. Zumindest bei besonders belasteten Körpern. Wer sich ernährt wie ein Mülleimer, darf sich nicht wundern, wenn er ebenso riecht und aussieht. Wollen Sie wirklich mit so viel Müll im Körper herumlaufen und ständig neuen dazuschütten? Denken Sie nicht, dass Körper und Geist und somit Ihr gesamtes Leben stark dadurch belastet werden? Wo würden Sie mit Ihren Kindern lieber baden? An einem naturbelassenen Strand oder an einer verseuchten Küste? Welches der beiden Ökosysteme ist wohl gesünder, lebendiger und produktiver? Wenn Sie ein reines Leben führen wollen, sollten Sie vor allem in Ihrem Körper damit beginnen. Körperhygiene ist nicht nur für das Äußere des Körpers von Bedeutung, sondern für unser ganzes Leben maßgebend. Sie findet vor allem im Inneren statt, selbst für die äußere Erscheinung. Gesundheit und Schönheit gehen durch den Magen. Die Vitamine, Kräuter und Fruchtextrakte in unseren Kosmetikartikeln sollten wir uns lieber aufs Brot schmieren, anstatt auf tote Zellschichten oder Hornfäden.